Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, hi Niklas.
Nach dem 2:1 Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. So sieht's aus. Kieler Karneval.
Ja.
Mehr wird nicht. Auch im Februar nicht. 40 Punkte in der zweiten Liga, Klassenerhalt rechnerisch noch nicht sicher, aber da können wir von ausgehen. Es hat in der zweiten Liga immer zum Klassenerhalt gereicht und es steht Tabellenplatz 8 und auch genug Mannschaften also dazwischen. Wir dürfen also den Klassenerhalt feiern. Von Holstein.
Das würde ich mal so unterschreiben. Also alles andere würde schon einem mittelschweren Wunder, ist ja vielleicht nicht der richtige Begriff in dem Zusammenhang, aber würde schon irgendwie sehr seltsam sein, zumal deutlich abstiegsbedrohten Mannschaften auch noch gegeneinander kicken zum Teil. Und also kann vielleicht schon sein, dass in ein oder zwei Spieltagen das auch rechnerisch dann alles geklärt ist. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass eine siebte Zweitligasaison in Folge im kommenden Spieljahr uns vor der Haustür steht.
Das verflixte siebte Jahr.
Ja gut, also
das werden wir sehen dann.
Ja, es gibt auch das dumme zweite Jahr,
genau,
für Aufsteiger.
Genau, das zweite ist es also, eher, ne? Ja, wahrscheinlich.
Also von daher, ja. Da geben wir mal nicht so viel drauf.
Nee, genau. Ja, und ich finde, der Wind hat sich auch in anderer Hinsicht gedreht. Holstein gucken macht wieder deutlich mehr Spaß als in den Wochen zuvor. Nicht nur wegen der Ergebnisse jetzt mit zwei Spielen siegreich in Folge, sondern auch von der Spielanlage. Ne? Also ich fand vom Start weg eine sehr ordentliche, engagierte Leistung. Super konstant und hartnäckig vorne draufgegangen vor allen Dingen. Also das Pressing gefallen.
Wirklich, das war wirklich klasse, gerade in der ersten Halbzeit. Das war richtig gut.
Und da hatte Nürnberg dann schon das P im Gesicht.
Ja, das gibt's in der Pressekonferenz danach, hat der Nürnberger Trainer Dieter Hecking, Best Buddy von Holstein Co-Trainer Dirk Bremser, dann auch schönen Satz gesagt, so sinngemäß, kriegst du es nicht mehr original, aber sinngemäß, fragen Sie mal meine Verteidiger, also die Nürnberger, ob sie gestresst waren von den Kieler Anläufern in Persona, nannte er dann Fridtjonsson, Rehse, Skripski und Holtby. Und dann fragen Sie mal die Kieler Verteidiger, ob sie gestresst und genervt waren von unseren Stürmern und Anläufern. Ne? Und dann sagt er noch so, nur laufen alleine reicht eben nicht, dann kann man auch in eine Leichtathletik-Sparte gehen, irgendwie muss auch schon irgendwie fußballerischen Sinn ergeben. Und das war natürlich genau richtig analysiert oder dargestellt. Das war wirklich, und beim Warmmachen auf der Tribüne, manchmal ist ja so, ne, weiß auch gar nicht warum oder so, aber
beim Warmmachen auf der Tribüne,
auf der Tribüne, als ich das Warmmachen beobachtet habe, intensiv. So. Na, da fiel mir also schon eine, im Vergleich zu den vorhergegangenen Spielen, fiel mir doch ein bisschen auf, die Intensität, mit denen die Abschlüsse da getätigt worden sind und auch wie, das wirkte jedenfalls so, als wenn jeder Einzelne da total heiß drauf war, jetzt die Kugel da ins Netz zu hämmern, und es war auch deutlich erfolgreicher, als ich das schon ansonsten beobachtet habe in der Vergangenheit. Und man spürte irgendetwas. Nun hat man ja manchmal einen Eindruck, oder man denkt sich dann, ja, der Eindruck kann ja auch täuschen oder so. Aber das setzte sich eben nahtlos fort. Also das Warmmachen war schon, hatte irgendwie ein anderes Level als sonst. So sah es jedenfalls von draußen aus. Mhm. Und das, was sie dann auf dem Rasen hingelegt haben, die Störche, war dann eben dementsprechend auch sehr schön. Also das muss man sagen. Durch die Beigewinne natürlich auch das Führungstor gefallen.
Ja.
Mit ein bisschen Slapstick-Einlage dabei.
Ja, allerdings.
Aber egal, ne? Es lohnt sich eben halt doch, dann an Holtby-Stelle in diesem Fall nochmal den Ball hinterher zu hetzen. Und Skripski war ja dicht hinter ihm. Das war ja ein Kieler Verfolger-Duell auf den Nürnberger Keeper drauf, ja, zu. Und der war ja dann auch so freundlich, Holtby den an den Rücken zu schießen beim Versuch, den Ball irgendwo weg zu befördern. Und dann, gut, der Rest ist Slapstick, aber war das 1-0 und wunderbar. Und da waren schöne Spielzüge auch dabei. Das muss man wirklich anerkennen.
Also das 2-0 von Fabian Rehse ja auch mit Torgier, ja, sozusagen. Nimmt da an, tropft klasse hoch der Ball, ja, und aus der Drehung dann abgeschlossen.
Wie aus einem Guss. Also wirklich, das war schon sehr sehenswert, ja, irgendwo.
Absolut.
Und überhaupt hatte Fabian Rehse natürlich wieder einen guten Tag erwischt irgendwo. Mit seinen Tempo-Dribblings irgendwie, also manchmal funktioniert es ja nicht so gut oder so, aber da gingen die Nürnberger, die haben ihn ja fast gar nicht zu stoppen gekriegt irgendwo. Das kann natürlich nicht jede Flanke jetzt sitzen oder jeder Torschuss. Er hatte auch noch selbst einen Riesen, den er noch verschossen hat oder vorbeigeschossen hat, aber auch sein Sprint, der dann zur roten Karte geführt hat. Also das war schon ordentlich.
Ja.
Das muss man sagen.
Das stimmt. Hat man dann ja auch nochmal, wenn man sich's angeguckt hat, im Fernsehen und auch in der Zeitlupe deutlich gesehen, dass er sich den Ball vorbeilegt und der junge Jens Kastrop da einfach zu spät kommt.
Ja.
Bisschen Unglücksrabe, auch in der Situation war ja auch nichts Böses.
Nein.
Kam einfach nicht hin. Rehse war den Ticken schneller. Mir persönlich, kleine Randnotiz an der Stelle, hat sich Fabian Rehse danach ein bisschen zu sehr abgefeiert für die Aktion. Klar, wichtiges Ding, rote Karte, Überzahl ist natürlich auch fürs eigene Spiel wichtig, aber das war mir fast ein bisschen viel. Trotzdem, er hat es rausgeholt mit Klasse, das muss man ihm lassen.
Ist vielleicht dann ein bisschen drüber, wenn man dann in der allgemeinen Situation war, ja auch ordentlich Alarm im Stadion für Kieler Verhältnisse. Da ist dann die 40-Punkte-Marke vor Augen nach dem Stress der Vorwochen. Vielleicht ist da alles ineinander geflossen oder so. Wollen wir ihn mal ein bisschen nachsehen?
Ja, ich will ihm jetzt auch keine Häme unterstellen oder so. Ich fand das in der Situation, war einfach mein persönlicher Eindruck, war mir einfach ein Ticken zu viel. Ist jetzt aber
professionell geht Böses, ein bisschen anders, ja, dann. Ne?
Aber alles in Ordnung. Also über das Spiel darf er sich so abfeiern. Wirklich gut. Und was ich auch fand, also Fridtjonsson hast du angesprochen, fand ich auch enorm wichtig, auch wenn er ja nicht diese auffälligen Aktionen, Einzelaktionen dann hat, die ein Skripski oder ein Rehse dann irgendwie hat, aber als Anläufer enorm wichtig mit seiner Wucht, auch in der Luft, und ist sich auch nicht zu schade, da in die Zweikämpfe sich reinzuwerfen. Und ganz besonders herausheben, finde ich, kann man Luis Holtby. Also das ist ein absolutes Sahnespiel, sowohl Aggressivität, Laufbereitschaft, Ballgewinne, aber auch Übersicht, fußballerisch, läuferisch, stimmte da alles an dem Tag.
Ja, das war schon, muss man schon anerkennen, mit als Senior der Mannschaft sozusagen das größte Laufpensum abzuspulen, über 12 Kilometer, das war schon in Ordnung, und dann aber auch in den bestimmten Situationen die Übersicht zu behalten. Und Nürnberg, wie Holstein auch, ist auch nicht in den Zweikämpfen unbedingt immer zimperlich gewesen, was in so einem Spiel auch dazu gehört, logischerweise. Und da hat er, das hat er auch klaglos hingenommen, die Fouls und alles durchgestanden. Also nee, das waren schon gute Sachen dabei, und vor allem waren es eben 6 güldende Punkte, mega güldende Punkte, ne, in Rostock und Nürnberg, damit die Sachlage mal ein bisschen ruhiger ist mit in Sachen Klassenerhalt. Ne?
Das stimmt, vor allen Dingen angesichts der anstehenden Spiele. Es gibt, auch wenn man immer sagt, man kann gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren in dieser Liga.
Geht
aber
ja auch.
So,
siehe das letzte Wochenende.
Das ist richtig. Trotzdem, es sind natürlich, gibt es bestimmt angenehmere Aufgaben als ein Auswärtsspiel in Heidenheim und ein Heimspiel gegen Darmstadt.
Ja, wenn man in einer kritischen Tabellensituation ist, ne?
Ja.
In der Tabellensituation, in der Holstein ist, gibt's glaube ich kaum was Schöneres, ne? Also du fährst dahin, weißt, zumindest an einem guten Tag kannst du bestimmt mithalten. Das sind jetzt sind ja beides keine Überfliegermannschaften oder sowas, da kannst du mithalten. An einem sehr guten Tag kannst du auch zuschlagen, punktemäßig. Also von daher wunderbar, ne? Die Restliga schaut auf dich. Ne, du kannst, das ist ja auch die seltsame Konstellation an den kommenden Spieltagen, speziell am kommenden, dass der HSV ja auf einmal eine kollektive Holstein-Kiel-Fangemeinde darstellt. Sowohl die Spieler als auch der Trainerstab als auch die Anhängerschaft des HSV. Weil Holstein kann da schon tatsächlich ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Ne? Also wie gesagt, Heidenheim, Darmstadt, gegen St. Pauli geht's auch noch, gegen Düsseldorf geht's noch. Also von daher daher, das ist schon, da, das, aber ich sag mal, in der, nochmal in der Tabellensituation, wenn man selbst ein bisschen sich vernünftig einschätzt und weiß, wie gesagt, an einem guten Tag geht dann auch in diesen Spielen einiges, das haben sie bewiesen, das sind schöne Spiele, also da würde ich mich als Spieler drauf freuen, das wäre nett.
Das denke ich auch. Marcel Rapp wird sich sicherlich auch freuen, hat auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben und ein bisschen pathetisch, aber hat so ein bisschen sein Lächeln auch wiedergefunden, weil die Ergebnisse halt wieder passen. Ne? Also er beschwört ja immer den Prozess statt der Ergebnisse, aber er weiß natürlich auch ganz genau, dass am Ende des Tages die Ergebnisse zählen. Und da lässt es sich nach so zwei Siegen natürlich deutlich leichter auch die eigene Marschroute verargumentieren sozusagen.
Ja, es ist in Rostock haben wir uns nach dem Spiel in Rostock haben wir uns dann doch gewundert, dass man gegen den zu dem Zeitpunkt harmlosesten Angriff der Liga wieder zwei Dinger fängt, auch individuelle Fehler natürlich, klar, aber nichtsdestotrotz, jetzt gegen Nürnberg war wieder ein Gegentor, war mit der harmloseste Angriff der Liga, aber dieses Gegentor, sage ich ganz ehrlich, also ein Zuordnungsproblem nach der 95. Flanke irgendwie, die irgendwie stumpf in den Strafraum reinfliegt, das kann nun wirklich passieren, da soll man jetzt echt nicht den Stab drüber brechen. Und in diesem Fall war es Marco Komenda offensichtlich, der dann nicht richtig aufgepasst hat. Naja, passiert halt, ne? Ist halt so, ne? Irgendwann wird vielleicht mal das so konstant sein und so sicher sein, dass es dann auch mal die Null wieder hinten steht. Ob das in dieser Saison noch passiert, weiß ich nicht, aber...
Ja, und man muss ja dazu sagen, es ist ja auf ähnliche Weise nach der ungezählten Flanke Nummer, weiß ich nicht, fällt ja in Sandhausen das Tor. Ja. Nur da hast du dich vorher halt nicht in diese Lage gebracht, dass dir so. Das am Ende egal sein kann, ne?
Ja, aber ich sag da Sachen, und da kannst du dann natürlich, wenn du einen Hainer so besuchst oder sowas, kannst du natürlich sagen, ja, gegen Nürnberg, ja, hallo, da muss das zur ersten Halbzeit schon 3 oder 4-0 stehen und in der zweiten Halbzeit dann mindestens oder sowas, bis die Nürnberger das erste Mal ins Tor treffen. Ansonsten war die Abwehrarbeit gegen Nürnberg wirklich gut, wirklich solide bis gut. Und das ist ja das, was man im Moment erwartet, wenn man von Balance spricht irgendwo. Und ich halte ja dann auch nichts davon, obwohl ich das eben erwähnt habe, zu sagen, das ist der harmloseste Angriff. Das ist jetzt, jedes Spiel ist für sich isoliert zu betrachten. Dann sage ich jetzt einfach, da war die Holstein-Defensive im Kollektiv einfach so gut, dass sie Nürnberg auch überhaupt nichts gestattet haben.
Ja.
Und die Balance zur Offensive hin, das passte diesmal. Und das ist natürlich der Weg, den es zu beschreiten gilt, auch für die Zukunft.
Dennoch gehört auch zur Wahrheit, dass Nürnberg nicht in bester Verfassung ist und sich mit Ausnahme des Tors eigentlich mehr als erschreckend harmlos
ganz schlimm
präsentiert hat. Ne?
Ganz schlimm. Also,
keine echte Chance ansonsten. Auch, wir haben es ja gesagt, Holstein klar im Heimspiel, die hatten Bock, die waren aggressiv, sind da draufgegangen, aber Gleiches müsste man ja von Nürnberg im Abstiegskampf eigentlich auch erwarten. Und da meine ich jetzt nicht die vier Rüden-Fouls an Luis Holpi, sondern halt generell in der Zweikampfführung. Ne?
Ja. Also,
das war wirklich...
Hat Hacking ja auch wirklich nicht nur mit dem, was ich vorhin erzählt habe, doch grundsätzlich als mangelhaft eingestuft und das ist ja noch halbwegs schön gefärbt irgendwo. Ne? Mhm. Also das geht ja für den Abstiegskandidaten, die Nürnberger zurzeit nun mal halt sind, geht das natürlich gar nicht. Und das alles, was man jetzt so im Nachklapp aus Nürnberg hört, ein Mannschaftsabend soll ohne Trainer installiert werden, auf quasi nonverbale Aufforderungen von Hacking hin und der ein oder andere Spieler sagt, wir stehen zusammen, man darf sich nicht gegenseitig auffressen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind immer so, das sind immer so Sprüche, da weißt du, da, ja,
sobald da Sachen, ist Feuer. Sobald da Sachen dementiert werden, weiß man, da ist was dran.
Ja.
Wir tun's.
Ja, genau, also... Wir sagen jetzt einfach mal in der Verbundenheit zum Frankenland und weil wir den ersten FC Nürnberg ja grundsätzlich auch gerne mögen irgendwo, sagen wir einfach mal, das war auch ein bisschen, können sich leisten, Geburtstagsgeschenk für Hauke Wahl zum 29. am Samstag und für Marcel Rapp zum 44. am Sonntag. Also nochmal auch von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die beiden und schönen Dank an Nürnberg, dass sie die Party nicht gecrashed haben. Ne?
Sehr gut. Ja, Hauke Wahl sich auch in erster Linie selbst beschenkt, auch ein sehr, sehr solides, sehr starkes, abgeklärtes, ordnendes Spiel gemacht.
Ja, auch gerade in der ersten Halbzeit immer wieder angeschoben, immer wieder aus der Vierer- oder nachher Dreierkette immer wieder rausgegangen, immer wieder nach vorne versucht, da das Spiel anzutreiben, nicht nur hintenrum, sondern immer Vertikalpässe und auch in Richtung Mittellinie und weiter nach vorne orientiert. Also das war auch sehr, sehr gut. Also das muss man wirklich sagen. Das
stimmt. Auch Ex-Nürnberger Patrick Erras hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja, Also fing ja schon in Rostock an, zweite Halbzeit, als er da als Funkturm da die Flanken da rausgeköpft hat und zweimal wichtige Blocks gemacht hat. Aber er hat sich gegen Nürnberg nochmal gesteigert. Sein alter Club, 13 Jahre hat er wirklich gespielt. Vielleicht ist das auch eine besondere Motivation dann oder sowas. Ne? Aber das ist, wie gesagt, es gab viele, viele Details, wo man sagen kann, dieser Weg ist jetzt der richtige. Mhm. Und das ist natürlich auch noch ein Aspekt dabei. Da waren 7 Spieler in der Startelf, die auch in der kommenden Saison unter Vertrag hier bei Holstein stehen. Gut, das ist jetzt Rehse und Wahl sind jetzt nicht dabei. Bei Kirkesko weiß man es nicht. Mhm. Irgendwie Himmelmann auch nicht. Aber immerhin 7. So, das ist ja schon mal so was Ähnliches, könnte man ja konstruieren wie ein Gerüst oder sowas, ne? Und das ist natürlich das, was jetzt nicht so für die Zukunftsplanung nicht so ganz unwichtig ist.
Ich fand, Mikkel Kirkesko konnte sich auch durchaus empfehlen.
Das war für mich die beste Saisonleistung. Also ich habe ja so meine Probleme sonst mit Dennis Steinemeyer irgendwo, aber gerade was so nicht seine Zweikampfführung und Einstellung, die ist natürlich immer vorbildlich, also immer gut, aber er hat manchmal ein bisschen taktische Probleme beim Stellungsspiel, vor allem aber Probleme mit dem Ball am Fuß, hat er ja in der Vergangenheit öfters mal oder häufiger mal dargeboten und oder offenbart. Und das war jetzt am Samstag gar nicht der Fall. Also der wurde mit zunehmender Spieldauer wurde er immer sicherer und im Passspiel und traute sich auch wieder nach vorne zu laufen. Und diese eine Monstergrätsche in der zweiten Hälfte in 30 Meter vor dem Nürnberger Tor, wie er sich da mit der Beinschere den Ball erobert hat und dann klug noch auf Rehse gespielt hat. Das war ein Riese dann von Rehse, den er vergeben hat. Das war schon Sonderapplaus wert.
Er war auch Ausdruck dieser Galligkeit, ne?
Genau. Also
das war halt genau das Richtige, dass man dachte, so ist, und da war ja auch sofort, hat man gehört, eine Reaktion, sofort auch das Stadion da. Ja, und
natürlich,
ne, solche
das will man
Aktionen.
Doch sehen, ne?
Genau.
Na, genau. Und selbst wenn das nicht funktioniert hätte, irgendwo der Zweikampf, aber das genau das Mut, gegenseitige Hilfeleistung, eine vernünftige Balance zwischen Offensive und Defensive und die Basic für alles ist Zweikämpfe, ne? Und eine defensive Stabilität, erzählen wir Woche für Woche, wird dann auch immer so bleiben.
Und wurden wir erhört.
Danke. So sieht's doch mal aus. Danke.
So sieht's aus. Genau. Das ist der Status quo.
Ja.
Du hast es schon angesprochen. Wahl am Geburtstag, Marcel Rapp, Geburtstag am Sonntag.
Mhm. Da gibt's ja eine Verbindung, ne, zu Heidenheim 44, ne? Kennst du vielleicht nicht aus dem Stegreif jetzt so. Naja. Gibt ja die ewige Zweitligatabelle, ne?
Ja.
Und wo steht Holstein wohl? Spoiler, auf Platz 44?
Ja.
Ist es nicht.
Sehr gut.
Ist es nicht. Und wenn wir schon dabei sind, gibt auch noch so ein paar andere Zahlen da in dieser ewigen Tabelle. Es sind nur noch 4 Treffer bis zur 500er-Marke. Weil Freiburg gerade am vergangenen Samstag oder Sonntag gegen Werder doch das 1000. Bundesliga-Tor
geschossen hat.
Müssen wir bei Holstein ja auch mal drauf gucken.
Ja.
Also das 500. Tor steht an. Mhm. Aber leider das Gegentor.
Oh.
Das 500.
Okay.
Also zur eigenen Treffermarke 500 fehlen noch 16.
Okay. Ja, gut, aber da ist ja in Heidenheim einiges möglich.
Ja, und danach gegen Darmstadt
auch. Ja, absolut. Das sollte funktionieren.
Ja, das glaube ich auch.
Man muss nur hoffen, das fällt mir noch ein, jetzt zu der ewigen Tabelle. Also der Marcel Rapp wird ja nächstes Jahr seinen 45. Geburtstag feiern.
Ja.
Das darf bei Holstein natürlich nicht in die Richtung gehen.
Nee, das stimmt.
Da muss man sich dann auch mal ein bisschen voneinander abheben.
Und nun rat noch mal, wer direkt vor Holstein in der ewigen Tabelle steht. Da kommst du nie drauf.
Wir wissen beide, wie schlecht ich in diesem Quiz war, was wir hier zum Jubiläum vorbereitet hatten.
Heidenheim.
Heidenheim.
Ja, guck mal.
Na, wie viele Punkte sind das?
Ja, das können wir nicht erreichen. Na, das schaffen wir nicht.
Mehr als drei.
Ja, nee, das wird auch nichts mehr. Also die sind noch ein bisschen weiter weg, aber.
Ja, aber wenn Heidenheim jetzt aufsteigt, dann sammeln sie ja nächstes Jahr keine Punkte für die Zweitligatabelle.
Ne, das meine ich wohl. Ne? Also das sind 446 Punkte von Heidenheim, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Und Holstein hatte, glaube ich,
Hausaufgabe für nächstes
432
Mal.
Punkte. Also 446 Punkte Heidenheim, 432 ja. Holstein. Nee, ja. Das wird nichts mehr.
Nee, das wird diese Saison
mehr.
Nicht
mehr. Nee, das klappt nicht mehr.
Verdammt.
Aber mit dem 500 plus in Touren, das 16 und, in 6, das sollte man schaffen.
Das ist möglich. Ja. Naja, also ich glaube, das reine Erzielen der Tore ist für Holstein tatsächlich jetzt nicht ausgeschlossen. Also ja. Es fallen mit Holstein-Beteiligung in der zweiten Liga auch die meisten Tore.
Ja.
Also auf beiden Seiten. Also und auch das reine Tore schießen, bis auf ein paar Spiele, wo jetzt wirklich komplett alles irgendwie versiebt worden ist. Ich erinnere mal da an das Spiel in Bielefeld, aber da gab es ja auch zwei eigene Tore.
Und gegen Magdeburg.
Und gegen Magdeburg zum Beispiel, genau. Aber ansonsten ist Holstein ja immer für mindestens zwei Tore gut.
Mhm. Magdeburg nochmal Expected Goals Wert über 5. Habe ich noch nie gesehen.
Mhm. Ja. Irre.
Das ist unglaublich
gewesen. Immer noch irre.
Ja.
Dennoch glaube ich, also Holstein wird das vielleicht schaffen können. Das sind knapp drei Tore pro Spiel. Ja, aber ich fürchte, dass die 500 auf der anderen Seite eher fallen wird. Deutlich eher.
Naja, wir werden den Fall beobachten.
Ja, das Gute ist ja, dass man jetzt auch bei Holstein in einer Position ist, in der man sich auf solche Spielereien durchaus mal einlassen kann.
Ja, das stimmt.
Weil das Allerwichtigste gesichert ist, die Zukunft in der zweiten Liga, was natürlich dann auch die Planungssicherheit, die ja vorher latent schon vorhanden war, jetzt aber dann ja auch fixiert. Also jetzt ist klar, nächste Saison zweite Liga bedeutet natürlich auch dann im Büro des Sportdirektors wieder ein Haken mehr und vielleicht ja auch dann demnächst mal irgendwas in Richtung Neuzugänge.
Ich denke, da werden noch zwei, drei Wochen vergehen, vielleicht auch vier potenzielle Neuzugänge vielleicht ist in deren Ligen oder wo immer die sie auch rumtreiben mögen. Vielleicht müssen da auch erst sportliche Entscheidungen gefallen sein, tabellarisch betrachtet irgendwo für den dann noch Arbeitgeber. Da glaube ich, das wird noch einen Augenblick dauern. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die strategische Ausrichtung ist. Es werden sicherlich dann, sag ich mal, zum Auftakt in die neue Saison, zum Trainingsauftakt werden sicherlich das Gerüst auch an neuen Spielern wird dann da sein, aber ich glaube, wird sich da noch die ein oder andere Karte offen halten oder die ein oder andere Planstelle offen halten, um zu sehen, was sich dann bei Bundesligisten vielleicht tut auf Leihbasis und so weiter oder bei Unzufriedenen und so weiter, die dann vielleicht mit den auch eingeschränkten wirtschaftlichen Mitteln dann doch vielleicht den Weg nach Kiel finden. Also von daher glaube ich, bis das endgültige Aufgebot für die neue Saison steht, da wird noch ein bisschen was vergehen an Zeit.
Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass des noch weiterhin bis ja Ende August geöffneten Transferfensters da noch was passiert.
Also genau.
Zweitligastart ist am letzten Juli-Wochenende und dann ist ja auch ganz oft, dann fängt ja Mitte August nach dem Pokal
genau.
Fängt dann die Bundesliga an und dann ist ja auch schon mal wieder absehbar, was vielleicht in Richtung Leihe geht, so, wo Spieler genau. Nicht die Rolle spielen, wie sie sich erhofft haben und dann vielleicht Leihgeschäfte zustande kommen. Leihgeschäfte finde ich ist auch ein gutes Stichwort, jetzt mal rein auf Holstein geguckt. Weil das ist ja sicher auch was jetzt in den kommenden Wochen dann schon mal vielleicht detaillierter angeguckt wird. Was ist mit den Leihspielern bei Holstein? Also Marvin Obus zum Beispiel läuft der Leihvertrag aus. Im 1. FC Köln Robin Himmelmanns Vertrag ist kein Leihvertrag, aber der Vertrag läuft auch aus. Muss man überlegen, ob da dann vielleicht doch was in Richtung Weiterbeschäftigung geht, weil das muss man auch sagen, Robin Himmelmann präsentiert sich sehr stabil, gibt eigentlich Holstein die größte Sicherheit von der Torhüterposition zumindest des letzten halben Jahres. Dass er auf der Linie ein starker Keeper ist, das ist allgemein bekannt. Strafraumbeherrschung war hier und da, ja, auch das Gegentor in Rostock, ausbaufähig bestimmt, aber ansonsten strahlt was aus.
Seriös mit dem Ball am
unaufgeregt.
Fuß, ne? Das ist auch immer ein wichtiges Detail. Das muss nicht, also für mich jedenfalls kann in dieser Liga nicht immer die ganz feine Klinge im Spielaufbau sein, die vom Torwart ausgeht. Es muss, sei es die Bodenverhältnisse, sei es die Mitspieler, sei es das Anlaufverhalten des Gegners, da muss man auch schon mal lange Hafer machen oder sowas. Und das macht er eigentlich, das macht er wirklich seriös. Und da hat man auf der Tribüne null Panik irgendwie, dass da was schiefgehen könnte.
Ja.
Trotzdem sage ich, du hast Thomas Dehne unter Vertrag auf der Torhüterposition. Du hast Tim Schreiber auf dem noch ein Jahr Leihe von RB Leipzig mit Kaufoption. Du hast Timon Weiner das Jahr verlängert. Jetzt ist die Frage, ausleihen kannst du Timon Weiner nicht. Mhm. Das ist dann nicht möglich. Du müsstest ihn dann verkaufen. Dann wäre vielleicht eine Planstelle frei. Mit 4 Torleuten, und dann hast du ja noch ein paar Nachwuchskräfte in Hinterhand.
Genau. Doan jetzt auch gerade Vertrag unterschrieben für die U23, aber macht jetzt den Übergang in den Herrenbereich.
Oberbeck ist da. Ne? Mhm. Also von daher, wenn man sich den Luxus leisten möchte oder leisten kann, mit 4 guten Torleuten in die Saison zu gehen, dann ist das natürlich eine gute Sache. Aber ich wage zu bezweifeln, dass man das möchte. Irgendwie sowohl aus sportlichen, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus sportlichen Gründen, weil dann 4, drei unzufriedene Torleute pro Spieltag zu haben, das ist dann vielleicht auch ein bisschen heftig irgendwo.
Ja, wobei man Timon Weiner ja zum Beispiel nachsagt, dass der also die absolute Professionalität und gute Laune in Person ist, auch und Bock hat auf Regionalliga, ne? Aber irgendwann ist es dann wahrscheinlich vorbei. Mhm. Und es widerspräche ja auch so ein bisschen den Aussagen von Uwe Stöver, der ja sagte, tendenziell ist unser Kader eher zu groß.
Ja, genau.
Also da wird auch nicht jede Stelle nachbesetzt dann sozusagen bei den Abgängen, weil das einfach jetzt durch die Corona-Zeit hat sich das so entwickelt, ist auch völlig in Ordnung gewesen, aber mit 30 Leuten ist es dann irgendwann wahrscheinlich einfach zu viel, weil du eben auch dieses Potenzial der Unzufriedenheit irgendwie auf der Bank oder eben nicht mal auf der Bank hast, weil so können ja auch jetzt nicht keine 25 Leute Platz nehmen.
Nee, dürfen ja nur 20 pro Spiel.
So aus. Insofern wird es wahrscheinlich eher wieder in so, ich sag mal, vor Corona normale Kadergrößen von so 27, 28
irgendwie
zurückgehen. Und da wären dann 4 Torhüter, würden wahrscheinlich eher einen gebrauchten, klingt zu doof, einen benötigten Feldspielerplatz.
Ja, genau, ne? Genau. Wäre wahrscheinlich grundsätzlich kontraproduktiv, ne? Ist natürlich eine tolle Sache nochmal, also klar, aber ich glaube, ist relativ unrealistisch. Also da vertrauen wir jetzt einfach mal auf die geschickten Überlegungen und Analysen der Kaderplaner Sportchef Uwe Stöver und der Feinfühligkeit vom Trainer Marcel Rapp und seinem Staff da im Zusammenspiel, dass die eine schlagkräftige Truppe, in welcher Größenordnung auch immer, zusammenstellen, einen schlagkräftigen Kader. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, das ist eine Challenge mit den real existierenden wirtschaftlichen Möglichkeiten, die ja herrschen, brauchen wir nicht wieder aufzudröseln, warum das nicht mehr Geld ist oder sowas, ist halt so, wie es ist. Und da sind wir mal gespannt. Also, und da ist auch da aus dem Grund auch sind die letzten Spiele natürlich von zentraler Bedeutung, auch wenn der Klassenerhalt, wie gesagt, schon halbwegs unter Dach und Fach ist. Da denkt man natürlich als erstes an die Platzierung mit Blickrichtung Fernsehgeld. Viel wird da wahrscheinlich nicht mehr gehen irgendwo. Vielleicht wird es Platz 7 noch oder so, wenn man Glück hat oder sowas. Aber das wird schon eng nach vorne hin irgendwo. Aber mindestens genauso wichtig ist natürlich, dass man quasi als Verein, als jetzt die jetzt existierende Mannschaft für den Verein Empfehlungsschreiben aussendet. Wir spielen hier hochcoolen, hochgeilen Angriffsfußball mit einer super Balance zur Defensive. Und wir sind hier eine eingeschworene Gemeinschaft, wo jeder dem anderen auf dem Feld und auch beim Training hilft. Hier wird gegrätscht, gekämpft und niemand ist sich für etwas zu schade. Das sind die Signale, die es jetzt auszusenden gilt. Natürlich am besten gekrönt mit tollen Ergebnissen noch, das ist ja ganz klar, weil man natürlich ein Flow auch gerne mit in die nächste Saison mit rübernimmt. Das muss man auch, darf man auch nie unterschätzen irgendwo. Aber eben auch mit vielleicht für potenzielle Neuzugänge. Könnte sein.
Könnte sein. Mhm. Und auch diejenigen bei Holstein, die noch keinen neuen Arbeitgeber für die neue Saison eventuell haben, wo Verträge auslaufen und wahrscheinlich nicht verlängert werden oder wo man es nicht weiß, ob sie verlängert werden. Mir kommt da jetzt gerade noch so Simon Lorenz in den Kopf, der ja jetzt ja, durchaus ein bisschen überraschend draußen saß und durch Marco Komenda ersetzt worden ist. Also
ja, das haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass die Zufriedenheit, sag ich mal, von Spielern, deren Verträge auslaufen, nichts und wo sich offensichtlich auch nicht viel tut, nicht zwangsläufig größer werden. Aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt von Seiten des Spielers ist oder von Seiten des Vereins, dass da das Interesse nicht da ist oder dass man nicht übereinkommt, das haben wir schon mehrfach diskutiert. Und Gott sei Dank, es hätte auch sein können, und da stehe ich auch weiter zu, dass bei der Vielzahl der Spieler, die in dieser Situation drin sind, dass das eine Unruhe in den Kader bringen kann, war ja zwischenzeitlich auch, hat ja Louis Holtby auch irgendwann mal gesagt, das ist schon mal Thema in einer Mannschaft irgendwo, auch die Abgänge und so weiter. Und so weiter, die Feststehenden, hat sich jetzt natürlich alles aufgelöst, ne, ist klar, so jetzt ist für jeden klar, wenn ich spiele, haue ich mich rein,
ja.
Jetzt ist das Thema durch, ne, ja. Jetzt haue ich mich rein, wenn ich nochmal die Chance bekomme, spiele ich und dann gebe ich alles und kann mich selbst nochmal empfehlen und so weiter und so weiter. Das hat sich jetzt wie so ein Knoten durchschnitten, ist die Situation. Das war aber vor 4-5 Wochen, hätte das auch in die andere Richtung losgehen können. Man nimmt mal so ein Beispiel, jetzt kann ich die Vertragssituation in Hannover nicht oder sowas, ne? Aber das ist dann, da scheint es auch irgendwie nicht so ehrlich zu stimmen, weil die Qualität der einzelnen Spieler, die ist ja unbenommen. Aber wenn man sich am Freitag das Spiel angeguckt hat, das 0-3 gegen Heidenheim, das war desaströs, ne? Also desaströs mit dem Höhepunkt, also das, ich will jetzt nicht zu sehr auf Hannover rumhacken, aber mit dem Höhepunkt, da bin ich fast aufgesprungen auf dem Sessel zu Hause, als ich mir das am Fernseher angeschaut habe. Da verschießt Bayer, der junge Spieler, beim Stand von 0-3 einen Elfmeter. Haben sich nochmal zusammengerissen, haben noch einen Elfmeter rausgeholt, Resultatsverbesserung. Hätte am Endergebnis, also am Spielausgang grundsätzlich nichts gemacht, aber es wäre zumindest schöner, hätte es ausgesehen, 1-3. Verschießt das Ding, 60 Sekunden später, Harvard Nielsen, der jetzt wirklich dafür bekannt ist, dass er sich immer aufopfert, dass er ein guter Zweitliga-Kicker ist, mit Erstliganiveau teilweise sogar, was er in Fürth nachgewiesen hat, rennt in der Heidenheimer Hälfte irgendeinem Spieler, ich weiß nicht mehr, und senzt den stumpf um, im vollen Bewusstsein, dass er schon 4 gelbe Karten auf seinem Konto hat.
Ja.
Es hätte nur noch als so, wie, weißt du, wie bei Stummfilmen darunter stehen müssen, scheiße, dass er sich bei dem Gegenspieler entschuldigt, scheiße, ich musste dich jetzt so vorholen, weil ich keinen Bock habe, nächsten Samstag nochmal diese Scheiße hier zu erleben zu müssen irgendwo.
Das erinnerte an Real Madrid damals mit Sergio Ramos und ich weiß nicht, wer es noch war, die für ein bedeutungsloses Gruppenspiel, glaube ich, sich dann die Gelbe abgeholt haben, um in den K.O.-Spielen dabei sein zu können, aber jetzt mit anderer Intention.
Ja, also Wahnsinn. Und das in dieser, naja, ganz kritisch ist die Situation für Hannover auch nicht mehr, aber ist ja noch nicht ganz so geklärt, zum Beispiel wie bei Holstein oder sowas. Und das bei dem ist alles offensichtlich zusammengebrochen. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist meine Interpretation dieser Szene. Sensationell. Wenn sowas passiert in einer Mannschaft, dann ist schwierig.
Da scheint Holstein die Kurve gekriegt zu haben, rechtzeitig.
Ja. Man hat ja offensichtlich auch, kriegt man ja nicht so mit oder sowas, aber man hat ja offensichtlich auch die Tonart zwischendurch im Alltagsbetrieb ein bisschen verschärft und vielleicht mal ein bisschen mehr Fußballersprache, auch vielleicht ein bisschen lauter alles mal ein bisschen gesagt, um vielleicht die Sinne zu schärfen irgendwo. Das sind einfach Sachen, die in einer Saison auch passieren müssen. Ja. Das kannst du nicht über eine ganze Saison durchziehen. Das ist ja kein Bootcamp, so ein Training oder sowas. Aber ab und an muss das schon mal ein bisschen, ne? Und wenn die Mannschaft dann nicht mitmacht irgendwie und das nicht umsetzt irgendwo, dann wird's schwierig. Und deshalb habe ich auch ein bisschen Bedenken für den Trainer Leitl von Hannover, ob er diese Situation tatsächlich noch in den Griff bekommt irgendwo. Ne? Kann die Persönlichkeit von dem nicht einschätzen, kenne ihn nicht, zu wenig zumindestens, aber da muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen.
Können wir alles betrachten über den Tellerrand hinaus, weil Holstein jetzt, wie gesagt, die Kurve gekriegt hat. Hannover, letzter Gegner von Holstein in dieser Saison. Mal gucken, was bis dahin passiert.
Ja, ich denke, dass ein Spiel um die goldene Ananas wird irgendwo.
Gut möglich. Genau, jetzt erstmal diese Woche Holstein in Heidenheim. am Sonntag.
Mhm.
Freitagabend das Hamburger Derby, sicherlich auch mehr als nur einen Seitenblick wert.
Ja.
War natürlich wie gemalt eigentlich für St. Pauli mit dem Sieg gegen Braunschweig dann mit einem Sieg im Derby punktgleich zum HSV sein zu können. Aber es war wahrscheinlich zugemalt.
Ja, genau.
Naja, Fabian Hützeler sagt, es war ein Schuss.
Liga. Das ja, passt für diese Liga auch
Fabian
nicht.
Fabian Hützeler, der Cheftrainer von St. Pauli, sagt ja, es war die Warnung zur rechten Zeit.
Ja.
Jetzt will man mit einem Sieg im Derby auf 3 Punkte ranrobben. Gucken wir mal, was da passiert. Das weiß Holstein dann ja am Sonntag, das weiß vor allen Dingen Heidenheim am Sonntag, was da passiert ist. Also auch spannend in dem Sinne in Sachen Aufstiegsrennen. Und du hast es gesagt, Düsseldorf ist auch noch nicht ganz raus da oben. Insofern, das wird mindestens genauso interessant wie der Abstiegskampf, wo auch Sandhausen wieder gewinnt. Also diese Liga hat einiges zu bieten. Grundsätzlich Holstein Sonntag in Heidenheim 13:30.
Tim Kleindienst.
Ja, da gucken wir mal. Der ja auch gerne mal den mehr als ein Tor pro Spiel schießt.
Und auch gegen Holstein.
Den ganz besonderen. Das ist quasi der Fabian Klos vom 1. FC Heidenheim,
ja, genau.
Was Holstein angeht, was die Holstein-Skills angeht sozusagen. Genau, also auf jeden Fall interessant. Spiel auf der Alp an der Brenz.
Schlossberg.
Am Schlossberg, so sieht's aus, in der Voigt Arena. Jetzt haben wir auch, glaube ich, alle Formalia geklärt.
Auch, dass hier Bratwurst da ziemlich gut ist.
Das ist richtig. Das ist sowieso ein nettes Örtchen und auch ein nettes Stadion. Ganz schön, aber da können wir bestimmt nächste Woche nochmal drüber sprechen, wie es denn dann war. Ich habe da auch schon...
Wer da hinfährt, soll aufpassen, dass er im Navi Heidenheim an der Brenz eingibt.
Ja.
Und es gibt nämlich auch ein Heidenheim in Bayern irgendwo. Da steht man auf dem Dorfsportplatz, das ist 2,5 oder 3 Stunden entfernt.
Ja, das ist nicht gut.
Mhm.
Das ist nicht gut. Aber das kriegen wir hin. Live-Ticker bekommt ihr natürlich von uns, Spielbericht, Statistik, Einzelkritik mit der Gelegenheit, selbst Noten zu vergeben für die Störche und den Nachspielzeitkommentar. Alles in einem schönen Sonntagspaket mit Schleifchen. Gucken, ob Holstein auch ein Schleifchen dran macht an das Spiel. Wir werden nächste Woche dann auch im Podcast wieder drüber sprechen. Insofern freuen wir uns auf das nächste Wochenende in Heidenheim. Hamburger Derby am Freitag, Holstein Sonntag, schön eingerahmt.
Passt.
Passt, würde ich auch sagen. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Und dann schauen wir mal nächste Woche, was draus geworden ist.
Okay,
ciao, ciao. Bis dahin, tschüss.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der 2. Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.